Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir darüber diskutieren, wie man gegen die Herrschaft der Reichen vorgehen kann. Wir haben uns ja schon mehrfach mit der Demokratie als Staats-, als Herrschaftsform beschäftigt. So etwa in unseren Folgen zu Wolfgang Abendroth, Johannes Agnoli, Robert Michels, Charles Lindblom. Wir haben über den Gegenstandpunkt gesprochen. Dieses Mal wollen wir uns mit Optimierungsvorschlägen beschäftigen für die Demokratie. Eigentlich hat in einer liberalen Demokratie ja jeder Bürger eine Stimme und jede Stimme wiegt gleich viel. Jedoch wird niemand leugnen, dass reiche Menschen mehr Einfluss und Macht haben können als, sagen wir, Normalverdiener.
Das extremste Beispiel in der Gegenwart ist selbstverständlich Elon Musk, der ohne Mandat im Oval Office mitregiert. Aber auch hierzulande gibt es Lobbyismus von Konzernen, es gibt Korruption und es gibt auch durchaus recht üppige Parteispenden, mit denen manche Bürger sich mehr Macht über die Politik als andere verschaffen. Der US-amerikanische Politologe John McCormick, der befasst sich schon lange mit dem Problem und der hat überraschende Ideen, wie man die Demokratie verändern und verbessern könnte. Interessanterweise hat er sogar die Todesstrafe ins Spiel gebracht. Das klingt nun völlig absurd. Hat auch schon mal auf Twitter für große Diskussionen gesorgt, dieser Vorschlag. Aber wir können schon mal vorweg sagen, auch wenn es sehr provokant klingt, McCormick ist kein wild gewordener Wutbürger, sondern er ist einer der wahrscheinlich renommiertesten Machiavelli-Forscher der Welt.
Zunächst aber wollen wir auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Es gibt die Speakeasy Bar, dort diskutieren wir immer ausführlich Publikumsfragen. Die ist in diesem Monat schon erschienen und in diesem Monat erscheint auch noch zum Thomas Mann, ja, die Beschäftigung mit Heinrich Mann, seinem Bruder. Nämlich hat er einen hochinteressanten Roman geschrieben, der heißt Im Schlaraffenland und der setzt sich mit dem Wohlstand, mit den Reichen auseinander und das ist für uns Anlass, dass wir uns darin einmal vertiefen, um darüber ökonomisch zu sprechen. Und das kann man alles ganz einfach hören, wenn man hinter die Paywall tritt.
Ganz genauso. Man kann uns bei Steady, bei Patreon oder bei Apple Podcasts unterstützen. Und die Links stehen natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt dort alle vergangenen Folgen hören und dann eben auch, wenn ihr ein Abo abschließt, die zukünftigen. Und ich glaube, es ist auch ein Roman, der uns besonders anspricht, Wolfgang, denn der spielt ja nicht nur einfach bei den Reichen, sondern der spielt im Kulturbürgertum und auch bei denjenigen, die im Journalismus arbeiten. Das heißt, das ist dann natürlich so ein Kreis von Leuten, der auch in der Gegenwart, man kann es ruhig so sagen, ein bisschen verrückt spielt und es ist eine Satire auf diesen Kreis von Menschen und von daher glaube ich, werden wir da auch einige boshafte Vergleiche zur Gegenwart ziehen können.
Kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. McCormick beklagt, dass die Verfassung liberaler Demokratien in Bezug auf Machtmissbrauch und zweckwidrige Einflussnahme lediglich Regierungsbeamte im Fokus haben. Also die dürfen sich nicht zu Schulden kommen lassen und das wird auch sehr hart sanktioniert. Die Macht der Reichen aber, die werde nicht eingehegt. Und wir sehen ja horrende Wahlkampfspenden, besonders in den USA. Wir sehen, wie reiche Leute einen sehr kurzen Draht zu Spitzenpolitikern haben. Cum-Ex wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir erleben natürlich auch Korruption oder so etwas wie den Drehtüreffekt. Das heißt also, Politiker haben erst ein politisches Amt und dann sehr schnell können sie als Lobbyist irgendwo weiterarbeiten. Und McCormick sagt, selbst den Akteuren der Französischen Revolution, die ja schon radikal waren, gelang es nicht, die Reichen in ihrer Macht effektiv zu begrenzen. Und das liegt auch daran, dass die bürgerliche Demokratie der Neuzeit oder der Moderne vor allem immer wieder auch zum Thema hat, müssen wir nicht das Volk fürchten? Ist das nicht die eigentliche Gefahr? Ja, wir schützen wir eigentlich die Demokratie und die Regierungen vor dem Volk?
Ja, und das ist, gilt ja bis in die Gegenwart. Es hat ja seinen, in Anführungszeichen, guten Grund, dass viele Dinge in die Verfassung geschrieben werden und deshalb eigentlich gar nicht so leicht abänderbar sind durch normale Mehrheiten oder dass manche Sachen sogar quasi Ewigkeitscharakter haben in der Verfassung. Ja. Das ist natürlich etwas, das man ganz bewusst macht von staatlicher Seite, um das der Wahl des Demos zu entziehen. Und schon die Verfassungsväter der Vereinigten Staaten, die fürchteten sich vor allem vor dem Mob und den Massen. McCormick erklärt, obwohl die Väter der Verfassung gelegentlich die Vorstellung hegten, dass wohlhabende Bürger durchaus die Freiheit einer Republik bedrohen könnten, entwarfen sie die Verfassung der Vereinigten Staaten ausdrücklich, um die Regierung und die Regierten zu kontrollieren. Das heißt, die Magistratur und die Mehrheit des Volkes. Während wir heute ständig hören, wie wichtig es ist, die Verfassung einer liberalen Demokratie zu beschützen, was angesichts Angriffe von rechts ja auch Sinn ergibt, da erwidert McCormick, diese Verfassungen dienen häufig einer Manifestation des ökonomischen Status quo und sie schützen damit die Reichen. Das ist ja auch etwas, das wir so ähnlich in der Folge über den Gegenstandpunkt gehört haben, ne? Dass man halt sagt, naja, die Wirtschaftsform, die ist ja schon ins Grundgesetz beispielsweise geschrieben, dass Privateigentum da ist, dass kapitalistisch gewirtschaftet wird, das ist bereits festgelegt, das kann nicht einfach mal so weggewählt werden und so gesehen sind die immer schon privilegiert und in den USA ist quasi dieselbe Überlegung da. Und das ist ja etwas, das wir dann auch immer wieder sehen, wenn es um so Fragen geht wie unter welchen Bedingungen ist zum Beispiel eine Enteignung von Wohnungskonzernen legal? Ja, das ist dann höchstens legal, wenn dann in gleicher Höhe kompensiert wird, was ja nicht eine wirkliche Enteignung in dem Sinne ist, sondern da wird ja dann wird Leuten das Haus weggenommen und dafür bekommen die dann, oder so einer Wohnungsgesellschaft werden tausende Häuser weggenommen und dafür kriegen die dann die gleiche Summe Geldes. Das ist ja keine wirkliche Enteignung. Da merkt man ja auch schon, selbst diese Enteignungsparagraphen, die sind eigentlich sehr lasch in Deutschland. Oder man denke drüber nach, wie über sowas wie Mietpreisbremsen diskutiert wird, dass man halt guckt, dass man es irgendwie schafft, das Bedürfnis der Menschen nach Wohnung, aber auch das Bedürfnis nach Profitabilität immer unter einen Hut zu bringen, dass also die Reichen nie zu schlecht davon kommen. Und da scheint die Verfassung in der Tat den Reichtum zu beschützen.
Ja, man könnte auch sagen, die liberale Demokratie und die bürgerliche Eigentumsordnung gehen Hand in Hand. Wenn wir jetzt bei den übermächtigen Reichen bleiben, dann können wir mit Blick auf die USA erleben, wie wir zwei gleichzeitige Diskussionen haben. Also zum einen spricht man über die Brologarchie, das heißt die reichen Bros von Trump und Musk, die den Staat zu ihren ökonomischen Zwecken umbauen, sind das eine Problem. Zum anderen ist Trump der Populist, der dem Volk nach dem Munde redet, wenn er Hass auf Migranten, Linke etc. schürt. Aus letzterem folgt für viele der Schluss, die Amerikaner sind zu dumm für die Demokratie, beziehungsweise Fox News und Joe Rogan haben die Wähler so sehr verblödet, bis sie irgendwann gegen ihre eigenen Interessen Trump wählen. Und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen.
Wie wäre es nun mit einem alternativen Populismus, mit einem Linkspopulismus, wenn zum Beispiel Bernie Sanders als Kandidat der Demokraten angetreten wäre, wenn man ihm das tatsächlich ermöglicht hätte und wenn man dann auf populistische Slogans zu einer radikalen Umverteilung gesetzt hätte? Sanders ist ein Gegner der Superpacks und er kritisiert seit langem große Wahlkampfspenden. Kurzum, was wäre eigentlich gewesen, wenn Sanders tatsächlich populistische Politik machen würde, aber für die Mehrheit der Bevölkerung? Also bei der AfD ist es ja so, man redet zwar so im Tonfall dem Volk nach dem Mund, aber macht dann ja eine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Was wäre, wenn
wie
man
bei
das
bei Trump,
jetzt, ja. Genau, oder wie bei Trump, völlig richtig, genau. Hm. Und was wäre jetzt, wenn man eine Politik hätte, die die Minderheit der Wohlhabenden bedroht? McCormick, das werden wir später sehen, der würde erst dann von einem guten Populismus sprechen, wenn dieser zu einer Demokratisierung des Systems führen würde. Es dürfte also, um in unserem Beispiel zu bleiben, Sanders nicht einfach nur als guter Repräsentant der Bevölkerung agieren, denn dann wäre das immer noch eine Elitenherrschaft. Würde aber mit Sanders eine Welle von Umverteilung und Demokratisierung in Gang gesetzt, dann könnte das eine Überwindung des Populismus bedeuten. Ja, es ist wirklich ein emphatischer, ein positiver Demokratiebegriff. Also, dass man quasi sagt, es ist möglich, die Leute nicht nur populistisch zu beherrschen, dass man ihnen nach dem Mund redet, in der Tat zu ihren eigenen Zwecken nach dem Mund redet, im Gegensatz zu Trump, aber dass man sie dann trotzdem eigentlich nur so passiv verwaltet, sondern dass man dann schon die Hoffnung hat, die stärker partizipieren zu lassen. Und der Populismus dient für McCormick nur als eine Mobilisierungsstrategie, taugt aber nicht für eine dauerhafte Politik.
Also McCormick wäre jetzt jemand, der zum Beispiel das BSW scharf kritisieren würde. Ja, der würde sagen, ja, wenn ihr eine populistische Strategie anwendet, um Menschen für eure Sache zu begeistern, und das wäre dann auch die Sache der Umverteilung und so, sehen wir mal an, das wäre jetzt Hauptfokus des BSW, dann würde McCormick sagen, okay, aber was ihr nicht machen könnt, ist dann eine Partei gründen, die nur ganz wenige Mitglieder erlaubt und in der sich viele Leute gar nicht richtig organisieren können, und dass man das so nach unten hin abdichtet. Dann hätte man zwar einen Populismus, aber wieder einen elitären, nur dann von der anderen Seite ausgesprochen, aber es bleibt ein elitärer Populismus. Bekanntlich haben ja die liberalen Demokraten vor radikaler Umverteilung immer Angst. Hillary Clinton wollte wie Obama von Umverteilung nichts wissen, und Joe Biden begründete ja moderate Steuererhöhungen, die dann letztlich nicht umgesetzt wurden, vor reichen Wahlkampfspendern damit, dass die Ungleichheit zur Gefahr für die Reichen geworden ist. Ja, er warnte ja indirekt vor einem Aufstand der Mittellosen, wenn man weiter das Trickle-Down-Prinzip verfolgen würde. Adam Tooze hat ja mehrfach darauf verwiesen. McCormick erklärt: Ich behaupte, dass die sozioökonomische Disposition des modernen Republikanismus und die daraus folgende institutionellen Entscheidungen sich schädlich auf gegenwärtige Volksherrschaften auswirken. Die Macht des Volkes ist beschränkt, und Wahlen bieten den Wählern die Möglichkeit, Fehlverhalten zu sanktionieren. So werden ja mitunter korrupte Politiker oder Regierungsbeamte oder sonst irgendwelche Leute, die quasi von der Politik begünstigt werden, dann auch mit abgestraft, wenn eine Wahl ansteht. Das ist manchmal dann auch willkürlich, wenn aus Mücken Elefanten gemacht wird, und bei anderen ist ein noch so großer Skandal dann gar kein wirkliches Thema, sondern kann sogar zur Kanzlerschaft führen. Aber für McCormick geht das eigentlich nicht weit genug, denn allein diese Wiederwahl, dass also Herrschaft nur auf Zeit ist, würde ja etwas nicht verändern.
Ja, und zwar ist ja immer noch das Problem, haben wir am Anfang schon gesagt, da ist ja dieser Einfluss der Reichen. Man hat dann quasi die Möglichkeit als Bürger in der Demokratie, dass man die Regierenden bestellt und wieder abbestellt, aber die Reichen bleiben ja da und ihr Einfluss. Und was könnte da passieren? Das ist eigentlich die Frage, die sich McCormick stellt, um die Macht auch derjenigen zu beschränken, die nicht direkt mitregieren. Er verweist dann zum Beispiel auf Finanzkrisen. Die werden häufig nicht von Politikern ausgelöst, wenngleich die dann auch natürlich was mit zu tun haben. Also das auf der einen Seite, zum Beispiel, wenn man die Lehman-Pleite sich anschaut, ist es ja so, klar, das sind die, sagen wir mal ganz plump, ja, ohne das jetzt groß moralisierend zu meinen, das sind halt die gierigen Banker, die wollen halt immer mehr, das ist ihr Job, das ist ihr Sinn im System, das ist jetzt gar kein individueller Vorwurf an die Leute, aber es war ja durchaus auch so, dass es sehr starke politische Deregulierungen gab, die diese Geschäftsfelder erst ermöglicht haben, so. Aber trotzdem ist es ja klar, es gibt viele Krisen, die sind nicht einfach nur politische Krisen, sondern die entspringen der Gier des Kapitals. Und die Wähler sind dann davon betroffen, haben aber keine souveräne Handhabe. Sie können nur hoffen, dass die Politiker irgendwie das dann wieder halbwegs funktional deichseln, beispielsweise im Finanzsystem. Und sie können nur hoffen, dass die Gerichte dann im Nachhinein etwas gegen die Akteure tun. Aber die Schäden, die dabei ökonomisch entstanden sind, die kann ja eh dann keiner der Angeklagten alleine tragen. Und wir wissen, dass im Zuge der Finanzkrise beinahe alle Akteure einem Prozess entkommen sind.
Ja. Moderne Verfassungen kennen eigentlich nur die Wahl bzw. die Belohnung der Wiederwahl. Belohnung durch Wiederwahl. Sie kennen auch gesetzliche Möglichkeiten, etwa wie Amtsenthebungsverfahren, um die Macht zu beschränken. Wir sehen aber in den USA gar nicht so leicht umzusetzen. Vormoderne Herrschaften, erklärt McCormick, die haben noch weitere Maßnahmen als notwendig erachtet, um die Reichen in ihrer Macht zu beschränken, da die Reichen ja permanent Vorteile genießen und auch ziemlich leicht in hohe Ämter gelangen können oder dass sie diese Ämter beeinflussen können. Also wir haben ja natürlich auch sehr häufig gesehen, dass sehr reiche Leute plötzlich in die Politik gehen und dann ihre Politik, die sie für ihre Interessen gerne machen wollen, dann direkt umsetzen. Wir können das sehr gut auch immer wieder sehen, wenn es um Agrarthemen geht, wie da Agrarinteressen direkt zum Beispiel in der CSU vertreten sind. Also man geht einfach selbst in den Bundestag und macht sich die Gesetze, die man eigentlich benötigt. Nun war es so, dass man in der Antike, in der griechischen Antike, immer wieder auf Losverfahren bei Magistratsämtern setzte. Das sorgte dann dafür, dass also es ausgewogen war. Das heißt, aus allen gesellschaftlichen Schichten, also auch arme Menschen, konnten solch ein Magistratsamt erreichen. So hatten alle, ob arm oder reich, die Chance auf ein solches Amt und diese Machtkonzentration der Wohlhabenden war damit ausgeschlossen. Und dieses Verfahren, damit hat sich dann McCormick auch beschäftigt, findet sich zum Beispiel auch in Italien um 1500 wieder, wo es ja auch eine große Bündelung von Kapital gab, denn da gab es ja die mächtigen Patrizier.
Und McCormick legt tatsächlich den Fokus recht beharrlich auf den Klassenwiderspruch und der auch bei Wahlen nicht übersehen werden sollte. Einerseits kann man jetzt natürlich sagen, die Demokratie dient eh den Reichen, weil, was weiß ich, Kapitalismus steht in der Verfassung oder so. Aber durchaus darüber hinaus ist es ja so, dass diese Behauptung, der Bundestag würde in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt, dass das ja doch einiges außen vor lässt. Ja? Den Einfluss, den wir eben besprochen haben, durch Parteispenden, quasi, dass dadurch natürlich Parteien sich besonders gut in Öffentlichkeit präsentieren können, je mehr Geld sie haben und dass man vielleicht wirtschaftsnahe Zeitungen hat, die besonders gut präsentieren und so weiter. Das heißt, die Wahlentscheidungen des Volkes, die sind ja schon auch sehr stark von ökonomischen Interessen geformt, kann man sagen.
Und Machiavelli? Ja, beziehungsweise könnte man ja auch einfach sich so diese Überlegung machen, kann es so eine gleiche Wahl in einer ungleichen Gesellschaft geben. Und das ist ja ein Widerspruch an sich schon mal. Ne?
Auf jeden Fall. Und Machiavelli widmet sich in seinen berühmten Discorsi der Beschränkung der Geldaristokratie. Und das hat er wahrscheinlich deshalb auch getan, weil er als selbst eher armer Beamter aus einfachen Verhältnissen einen Blick für Ungleichheit hatte. Und McCormick hat einen großen Teil seiner Wissenschaftskarriere jenen Aspekten des Staatsphilosophen gewidmet, die durch eine sehr große Konzentration auf der Fürst, ja, das ist ja so die berühmteste Schrift so ziemlich, die dadurch unterbelichtet geblieben sind. Und wir können und wir wollen hier jetzt nicht in die Details gehen, sondern wir sollen McCormicks Ansätze produktiv für unsere Demokratie-Debatte nutzen und jetzt nicht selbst noch eine Machiavelli-Exegese hier betreiben. Dazu fühle ich mich zumindest nicht berufen.
Und wir, ich auch nicht, ja.
Wir erfahren von McCormick, dass Machiavelli sich stets kritisch zu den Grandi stellte. Und da heißt es, diese waren die reichsten und mächtigsten Vertreter der Gesellschaft, deren Privilegien sich einem unstillbaren Verlangen nach Unterdrückung verdankten.
Was setzte Machiavelli ihnen entgegen? Wir haben schon von diesem Losverfahren gehört, aber noch etwas, nämlich Volkstribunen. McCormick erklärt, die Tribunen führten Beratungen über die Verabschiedung von Gesetzen, die Plebiszite, im Konzilium durch. Diese Tribunen waren im Übrigen immer für ein Jahr dann in der Regel gewählt. Weiter von ist den Plebejern. Bei McCormick, von den Plebejern, ja. Ihre Körper waren sakrosankt. Das heißt, Patrizier durften sie nicht körperlich angreifen und die Plebejer versprachen, diejenigen zu töten, die es dennoch taten. Damit einhergehend übten die Tribunen eine Macht aus, die dem Habeas Corpus verwandt war, da sie die Freilassung von Plebejern verlangen konnten, die aus welchen Gründen auch immer von einem Patrizier oder einem Magistrat festgenommen worden waren. Zudem legten die Tribunen ihr Veto gegen Gesetze ein, die vom Grandi dominierten Senat bevorzugt wurden und von dessen Beauftragten, den Konsuln, erlassen werden sollten. Das heißt also, diese Tribunen, die da eingesetzt wurden, beziehungsweise gewählt wurden von den Plebejern, hatten eine ganz schöne Macht, dazwischen zu funken, wenn die Reichen das unter sich ausmachen wollten.
Und das heißt, das Volk regiert in direkter Weise oder direkterer Weise mit, Aber damit nicht genug. Machiavelli beschäftigt die Frage, wie man reiche Bürger bei Machtmissbrauch bestrafen kann, da sich die Normalbürger häufig vor Vergeltungsmaßnahmen fürchten. Was ist, wenn die Reichen den Bürgern das Leben zur Hölle machen? Zitat: Wenn es jedoch bei der Freiheit um mehr als nur ein leeres Versprechen sich handeln soll, dann muss gewöhnlichen Bürgern die Freiheit zugestanden werden, unbehelligt und ungefährdet von Mitbürgern, welchen Rang es auch immer, leben zu dürfen. Das ist ein Ansatz, den wir natürlich auch im modernen Strafrecht wiederfinden, wenngleich Reiche sicherlich Druckmittel haben, beispielsweise kostspielige, ruinöse Gegenklagen, die Normalbürger verstummen lassen.
Mhm. Filme wie Aaron Brockovich mit Julia Roberts erzählen oft ja heldenhafte Geschichten, etwa von einer alleinerziehenden Mutter, die gegen einen Großkonzern erfolgreich kämpft. Und ja, das fußt ja auch auf dem realen Enron-Skandal. Dennoch sind solche Heldengeschichten selten bzw. selten erfolgreich. McCormick schreibt, sowohl in der Römischen Republik als auch in Machiavellis Rekonstruktion derselben konnte jeder Bürger einen Magistrat öffentlich der Korruption und des Amtsvergehens beschuldigen und sogar eine prominente Privatperson wegen übermäßiger politischer Einflussnahme anklagen. Eine solche Anschuldigung veranlasste eine Anhörung zur Frage, ob die betreffende Person beispielsweise ihr Amt behalten dürfe, eine Geldstrafe zu zahlen habe, verbannt werden müsse oder aber zur Hinrichtung verurteilt werden solle. Machiavelli legt also Wert auf formale und allgemein zugängliche Anklageverfahren und nicht zuletzt geht er davon aus, dass allein diese Institutionalisierung von Anklageverfahren dazu führt, dass das eine abschreckende Wirkung hat.
Und McCormick sagt, Plutokratie und Populismus seien heute endemisch, aber sie seien keineswegs neu, sondern eher typisch für Demokratien. Und er schreibt dann auch, die Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien im Westen seien vollends den Unternehmens- und Finanzinteressen erlegen und würden eine plutokratische Politik machen. Das ist jetzt einmal so ein Punkt, an dem man sagen kann, ist das eigentlich pauschal so? Also ja, natürlich dienen den Reichen, die Politiker, kann man sagen. Also mit ihrer Politik ist es in der Tat so, dass sie die Reichen reicher machen wollen, kann man ja jetzt auch in der Gegenwart betreiben. Nur die Frage ist ja, ist das wirklich einfach nur so, dass sie den Interessen erlegen sind, also dass sie sich da von den Reichen bestechen lassen? Oder ist es nicht so, dass sie das aus Überzeugung machen, vielleicht sogar aus einer gewissen Notwendigkeit? Also ein Staat, der sagt, wir verschärfen mal ganz stark die Bedingungen, zu denen Geld geschöpft werden, Kapital verliehen werden darf. Wir schränken die Handelsfreiheit stärker ein. Ein Staat, der all das macht, der wird ja zum Beispiel dann im internationalen Wettbewerb Nachteile haben. Und das heißt, das ist ja nicht einfach nur so, dass man sagen kann, ja, da ist jetzt irgendwie der individuelle Staat oder der Politiker in der Tasche irgendwelcher Reicher, sondern die wissen halt, sie müssen das so machen, ansonsten ist das ein Standortnachteil. Und da kann man ja nicht davon sprechen, dass sie jetzt alle gekauft seien. Also auch ein Merz ist doch nicht gekauft. Das hat er ja wirklich nicht nötig, sich jetzt noch kaufen zu lassen. Nö.
Ja, ich würde gern das ein bisschen differenzieren. Also du kommst natürlich jetzt mit einem Thema, das wir schon häufig hatten, Standortvorteil und Nachteil. Ja. Und deshalb sind natürlich spätere Renteneintrittsalter erwünscht, niedrige Löhne erwünscht und so weiter. Jedoch ist das ja ein Punkt, der sicherlich zu machen ist. Der andere aber wäre ja, ist es nicht so, dass die Politik schon sehr von Finanzinteressen durchwoben ist, deshalb, weil es dort so etwas wie den Drehtüreffekt gibt. Man zum Beispiel auch sehen kann, dass sehr viele Spitzenpolitiker vorher zum Beispiel im Finanzmarktkapitalismus entsprechende Rollen gespielt haben, dort dann wechseln in die Politik, vielleicht auch danach wieder dorthin zurückgehen. Wir haben natürlich auch Politiker, die extrem in Aktien investiert sind. Denken wir nur an Nancy Pelosi und ihren Mann. Das sind ja horrende Summen, die da jongliert werden. Das wird ja getrackt. Das ist ja öffentlich und dann kann man ja nur denken, meine Güte, das hat sie ja jetzt nicht mit ihrem Abgeordnetengehalt sich alles zusammengespart, sondern das hat sie dann über andere Quellen noch bekommen, womit ich meine, dass sie korrupt ist, aber dass also da eine ganz enge Verflechtung herrscht zwischen also einer Finanzelite und einer politischen Elite, womit ich nicht sagen will, dass die korrupt sind in dem Sinne, dass die 200.000 Euro zugeschoben bekommen in einem dunklen Koffer in einem Hotel und gesagt bekommen, hier, stimme also ab. Das gibt es sicherlich auch. Ich würde aber sagen, und wir sprechen hier über liberale westliche Demokratien, das ist nicht das, was jetzt unsere Politik dominiert. Und ich glaube, man kann über Angela Merkel viel Kritisches sagen, aber sie war auf keinen Fall korrupt. Ja, das war sie nicht. Und dennoch hat sie eine Politik gemacht, bei der man sagen könnte, ja, diese Politik war vollends den Unternehmens- und Finanzinteressen erlegen. Und das ist so ein bisschen unklar immer bei McCormick, was er damit meint. Also es ist so, dass er immer sagt, ja, der Einfluss der Reichen. Und wir würden, glaube ich, dann immer wieder darauf hinweisen, ja, das ist systemisch bedingt, dass die das machen. Das müssten die vielleicht nicht in einer solchen Härte machen, aber es ist schon im System angelegt, während er immer, glaube ich, so stark die Lobbyverbände oder vielleicht sogar die Korruptionsangebote sieht, die dazu führen, dass eine solche politische Klasse den Finanzinteressen erlegen ist.
Ja, ja. Also wenn man jetzt sich in Deutschland umguckt, zum Beispiel, was passiert jetzt gerade? Klar, Merz wird undogmatisch an der Stelle mit den Schulden, weil diese Aufrüstung jetzt sein muss. Aber wenn wir jetzt gucken, was er dann sonst macht, Steuern wieder runter fürs reichste Prozent oder aber Austeritätspolitik für die durchschnittliche Bevölkerung, während der militärisch-industrielle Komplex davon befreit wird, dann kann man ja durchaus festhalten, das macht er aus Überzeugung. Da muss den keiner bestechen für, sondern das macht er aus Überzeugung. Und ich glaube auch, es gibt viel Bestechung, die ist explizit manchmal ist die auch implizit. Also ich sag mal so, ein Unternehmensverband, der wird ja nicht hingehen und sagen, liebe CDU, hier ist der Geldkoffer, sondern die überweisen eine dicke Spende und dann wissen die, dass man da wahrscheinlich, wenn man anfragt nach einem Gespräch, dass man dann leichteren Zugang hat. Also so passiert es. Mag auch sein, dass es manchmal ein bisschen noch, ich sag mal, transparenter ist, so ein bisschen offensichtlicher.
Denk doch mal an manche Experten, Top-Ökonomen, die beratend tätig sind. So, wenn ich jetzt will, dass die beraten, dass man zum Beispiel mal den Mindestlohn nicht anhebt oder so etwas, ja, dann muss man die doch nur vom entsprechenden Verband oder von den Unternehmen und so anfragen und denen Vortragshonorare zahlen.
Ja.
So, und wenn man dann so jemanden, der ein Professorgehalt bekommt, irgendwas 8.000 Euro im Monat, wenn man den anfragt und sagt, hier, halt doch mal bei uns einen Vortrag, gibt 20.000 Euro Honorar, dann hat man natürlich auch seinen Einfluss geltend gemacht. Niemand kann von Bestechung sprechen, aber natürlich hat das einen Einfluss, das Geld. Und das ist natürlich was, auf das sich McCormick immer wieder auch stützt.
Und es gibt es beides, sowohl in der expliziten als auch in der impliziten Form. Aber das ist jetzt, würden wir sagen, glaube ich, beide gegen McCormick durchaus gerichtet, nicht das entscheidende Problem, sondern das sind schon auch einfach Überzeugungstäter. Die sind der Meinung, Marktwirtschaft ist die sinnvollste Art und Weise, eine Gesellschaft zu organisieren. Die wollen diese Ungleichheit. Also in Friedrich Merz muss einfach keiner bestechen. Der hat ja nun wirklich genug. Den muss keiner mehr bestechen, damit er diese unsoziale Politik macht. Dass dann populistische Stimmen laut werden, die sich von der Regierung verraten fühlen, das ist dann für McCormick, und da sind wir dann wieder bei ihm, natürlich logisch und auch richtig. Das Problem ist natürlich nur, dass sich das dann ja nie gegen das System richtet, sondern die normalen Bürger sagen dann ja immer nur, ah, der Politiker, der war jetzt wieder korrupt, na, dann wählen wir dieses Mal wieder SPD, und dann 4 Jahre später sagt man wieder, boah, die haben aber auch gemacht, was sie wollen da oben, und dann wählt man wieder CDU.
McCormick schreibt dann über diese Mitte-Eliten und ihre Abgrenzung von den Rechtsextremen, nachdem sie einander dafür beglückwünscht haben, dass sie durch ihren Sieg über die xenophobe Rechte wieder einmal die Aufklärung, die Zivilisation und den menschlichen Anstand gerettet haben, wenden sich Politiker der Mitte in der Regel ab, um sich den politischen Präferenzen der Finanzelite zu widmen, die ihre Wahlkämpfe direkt oder indirekt unterstützten. Ich finde, dass das natürlich, wenn wir über Lohnpolitik sprechen oder so, dann würde ich sagen, ist das Systemische, das du jetzt auch mit ins Spiel gebracht hast und was ich auch unterstützen würde, natürlich etwas, was jenseits dessen passiert, irgendwie, was die Finanzelite und so, also das Spiel ist, glaube ich, nochmal ein anderes. Das wäre der Grundsatz, der grundsätzliche Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der in einem kapitalistischen System, das liberaldemokratisch gefasst ist, einfach da ist. Aber ich glaube, was es ja doch nochmal gibt, sind ja bestimmte Exzesse, so würde ich sie jetzt mal nennen. Also, dass man gewisse Dinge politisch auf den Weg bringt, wo jetzt nicht unbedingt ein internationaler Konkurrenzdruck oder so herrscht, sondern wo man Partikularinteressen von Reichen nochmal besonders schützt, einfach weil man so miteinander verwoben ist und sofort da Anrufe kommen. Also wir wissen doch auch schon, wenn da Elterngeld für Hochverdiener gestrichen werden soll, dann werden da sehr schnell Kampagnen gemacht, damit das nicht geschieht. Und natürlich gibt es das auch in Bezug auf irgendwelche Erbschaftssteuern oder sonst was. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie jetzt so dieser Umgang mit der AfD ist, dann stimmt das ja. Die kommende Koalition ist jetzt so gerade stolz darauf, dass die AfD nicht in der Regierung ist. Aber die Ungleichheit der Gesellschaft wird sich durch die kommende Koalition verschärfen, aller Voraussicht nach. Es wird wieder wenige Profiteure dann von dieser Politik geben, viele Verlierer. Und dann mit dem Jahr 2029 steht die nächste Wahl ins Haus. Damit ist wieder das Schreckgespenst AfD da. Und dann muss man auch eingestehen, dass man mit dieser asozialen Politik die AfD dann noch größer gemacht hat.
Soweit die Diagnose, die ist relativ bekannt, die haben wir schon öfters geteilt und da stimmen wir auch zu, dass quasi je stärker die Verärmung ist oder je stärker die Verarmung ist, desto stärker auch oftmals die AfD wird, weil man ja in Deutschland einfach keine Lohnarbeiter schafft mehr mit einem wirklichen Klasseninteresse hat, sondern man hat eigentlich vor allem einen starken Nationalismus immer noch und dann wenden die sich, wenn die enttäuscht sind, von den sogenannten etablierten Parteien der AfD zu. Was ist zu tun? McCormick ist ja kein Sozialist, von daher macht er natürlich sehr andere Vorschläge. Er sagt zum Beispiel, es bräuchte öffentliche Ämter oder Versammlungen, von denen die reichsten Bürger ausgeschlossen sind und dann können die nicht überall mitreden und implizit mitregieren. Jetzt kann man ja sagen, es ist ja eine Zweiklassengesellschaft, wenn bestimmte Ämter nicht an Reiche gehen dürfen und wenn die auch an manchen Versammlungen nicht teilnehmen dürfen. Und da sagt McCormick aber, ja, mag sein, aber nur so kann die finanzielle Privilegiertheit ausgeglichen werden. Also formal gleiche Rechte bei eklatant großer ökonomischer Ungleichheit, das führt nicht zu Gleichheit.
Zweitens möchte er Ernennungsverfahren für politische Ämter über Losverfahren regeln oder in Kombination mit Los und Wahl. So soll dann ausgeschlossen werden, dass überwiegend Privilegierte hohe Positionen erlangen. Es ist ja so, dass auch jetzt im Bundestag zum Beispiel über 80% der Abgeordneten einen Hochschulabschluss haben. Und leider ist über die Vermögensaufstellung der Einzelnen nichts bekannt. Jedoch kann man davon ausgehen, dass nur eine Minderheit der Abgeordneten aus einfachen Verhältnissen stammt. Zudem ist McCormick durchaus ein Befürworter von Bürgerreferenten. Also Abstimmungen bei wichtigen Themen soll es geben. Noch wichtiger aber scheint McCormick der politische Strafprozess zu sein. Was meint er damit? Er will Strafprozesse, Zitat, in denen die gesamte Bürgerschaft oder ein großer Teil davon als oberster Richter über die Verfolgung politischer Straftaten wie beispielsweise Korruption oder Verrat entscheidet. Das heißt, also das Volk kann einen Gerichtsprozess führen. Also man hat nicht irgendwo einen ausgewählten Richter, der schaut sich das nochmal genauer an, sondern ein Volk. Und er sagt dann, und das ist eben die große Provokation, die McCormick macht, überdies nahm ich mir den folgenden machiavellischen Imperativ zu Herzen. Gewöhnliche Bürger können nie in den uneingeschränkten Genuss ihrer Freiheit kommen, es sei denn, die Eliten müssten zumindest in einem gewissen Maß um ihr Leben fürchten.
Dazu kommen wir gleich nochmal expliziter, wirklich zu dieser Todesstrafendiskussion. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir nochmal auf etwas anderes eingehen, was McCormick in seinem Buch Machiavelli und der populistische Schmerzensschrei formuliert. Und zwar erklärt er da, Populismus sei das notwendige Mittel für eine solche Reform. Jedoch gibt es eben dieses schon angesprochene Problem mit dem Populismus. Er entkommt diesem Repräsentationsdilemma nicht. Also seine Anhänger wünschen sich, besser in ihrem Willen repräsentiert zu werden und übertragen diesen Wunsch auf Einzelpersonen oder eine Partei. Und es bleibt trotzdem eine Politik der Elite, die sogar zum Führerkult werden kann. Und zu begrüßen ist deshalb für ihn nur ein Populismus, der tatsächlich demokratisierend ist, also den Bürgern mehr Mitbestimmung zugesteht. Und jetzt, wissen wir ja, sieht das völlig anders aus. Die Bürger wählen ein Parlament. Und dann werden die regiert und haben überhaupt keine Möglichkeit, da mehr zu intervenieren. Jetzt gerade zum Beispiel diese gigantische Aufweichung der Schuldenbremse will ein Großteil der Bevölkerung nicht. Oder aber, falls die Bevölkerung tatsächlich die Mehrwertsteuer erhöhen sollte und dann aber die Kapitalertragssteuer senken sollte, dann ist es auch nichts, wo die Bürger irgendeine Handlungsmöglichkeit haben. Die können nichts dagegen tun.
Oder blicken wir in die jüngste Vergangenheit. 2016 führte die GroKo, ohne dass dies dem Wähler vorher mitgeteilt wurde oder dass er darüber hätte abstimmen können, eine Verschonungsbedarfsprüfung ein. Also dies Erben von Unternehmen, die mehr als 26 Millionen Euro wert sind, diese nahezu steuerfrei zu erben. Im Wikipedia-Artikel heißt es lapidar, wird zu einem bestimmten Stichtag Firmenvermögen schenkungsweise übertragen und sind die Privatkonten des Beschenkten zu diesem Zeitpunkt leer, kann er die geforderte Steuer nicht zahlen und wird verschont. Wenn man das Konto vorher leer räumt und das Vermögen an Dritte überträgt, dann kann man sich erfolgreich arm rechnen und muss dann die Erbschaftssteuer nicht zahlen. Der Vorgang ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer, aber im Prinzip ist es eine Einrichtung zur Steuervermeidung. Die Kapitalseite hat da sehr heftig, und das ist auch nachgewiesen, ihren Einfluss bei der Politik geltend gemacht, um die Verschonungsbedarfsprüfung in dieser Form ins Gesetz zu bekommen. Und auch hier kann der Wähler nichts dagegen tun. Er weiß ja wahrscheinlich zum größten Teil nicht einmal, dass das überhaupt eingeführt wurde.
Und nun heißt es für McCormick, dass die demokratische Volkswirtschaft bedeutet, dass es gesetzgebende Versammlungen gibt, die allen Bürgern und nicht nur der Elite offen stehen und dass auch öffentliche Ämter durch Losverfahren vergeben werden. Und es braucht politische Gerichte. Zitat, das Volk selbst entscheidet, was als politisches Verbrechen gelten soll und welche Strafen dafür vorgesehen sind. Und das Modell ist angelehnt an das antike Athen. Nun könnte man sagen, damals waren Frauen und Sklaven von der Partizipation ausgeschlossen. Stimmt. In dieser Hinsicht sind die modernen Demokratien demokratischer. Zugleich aber sind sie defizitärer, da sie auf Repräsentation statt auf direkte Herrschaft setzen und das Losverfahren abgeschafft haben.
Ja, und zudem dürfen ja nur professionelle Richter entscheiden, ob man irgendein politisches Vorgehen bestrafen sollte oder nicht. Und da möchte er eben das Volk dahinsetzen. Jetzt könnte man sagen, naja, aber das hat doch auch mal besser funktioniert. Und da sagt er, ja, nach 45 gab es das mal, da haben die Eliten Zugeständnisse gemacht. Auch aufgrund des Weltkriegsschocks waren sie dann danach bereit, weil sie gesehen haben, wie sehr die Eliten davor auch die Welt in die Katastrophe geführt haben. Und zudem gab es die Systemrivalität mit dem Realsozialismus, also musste man auch Zugeständnisse in anderer Art machen. Das, sagt er, sei nicht mehr zu erwarten und auch der Klimawandel wäre daran nichts ändern. Im Gegenteil, er würde das eher noch mal verschärfen. Widerstand gegen diese Herrschaft der Eliten ist eher selten, schon deshalb, weil das Klassenbewusstsein nicht besonders ausgeprägt ist. Zudem ist es aber auch so, dass verschärfter Protest eher nutzlos ist, weil dann oft nicht diese entsprechenden Umverteilungspolitiken vonstatten gehen. Und die Konsumenten, die hat man ja auch eine Zeit lang als das neue handelnde Subjekt ausgemacht, die sind allesamt schwach. Die können halt so ein bisschen was drehen, dass manche Produkte vielleicht dann aus dem Sortiment genommen werden. Aber am Ende seien diese auch zu sehr auf die persönlichen Vorteile bedacht. Von denen aus kann es also nicht kommen. Deshalb ist eigentlich nur sinnvoll, dass man wirklich zu einer Volksherrschaft kommt und diese zu erreichen, wird man wohl nicht umhinkommen, auch auf populistische Mittel zu setzen, bis zu einem gewissen Grad dann.
Ja, Volksherrschaft, Da werden wahrscheinlich manche denken an öffentliche Entscheidungen, die tatsächlich mal so über ein Plebiszit gefasst worden sind und wo man eher sagen würde, war das sinnvoll? Beispielsweise Brexit ist, glaube ich, den Briten nicht so gut bekommen nach allem, was man gehört hat die vergangenen Jahre. Und dann heißt es ja auch immer wieder, guck mal, die Leute sind zu blöd für die Demokratie oder zu dumm für die Demokratie, wie der Zeitjournalist Marc Schieritz das in seinem neuen Buch nennt. Das heißt ja zu dumm für die Demokratie, Fragezeichen. Mhm. Und das Interessante dort ist aber, dass er ja sich positiv auf die Agenda 2010 bezieht. Er sagt, das war eine mutige Politik, die den Bürgern etwas zumutet. So ein bisschen wie die Abschiedsrede von Kevin Kühnert. Der hat sich doch auch in den Bundestag gestellt und gesagt, wir brauchen mal wieder so einen Adenauer beispielsweise, der den Bürgern auch mal was zumutet, was sie noch nicht so verstehen. Aber im Nachhinein ist es dann sinnvoller als das, was das Volk will. Und das ist auch so ein bisschen die Argumentation jetzt von so einem Schieritz. Übersehen wird dabei, dass eine Elite, nämlich die aus Konzernchefs und Akteuren der Finanzmärkte, zu ihren Gunsten Druck nach unten ausübt, um eine Umverteilung von unten nach oben in Gang zu setzen. Und die ist zu dumm für die Demokratie, das suggeriert ja außerdem, und das ist etwas, das schon Machiavelli festgestellt hat, dass das quasi immer suggeriert wird, dass die Eliten grundsätzlich bessere Entscheidungen treffen würden. Dem ist jedoch nicht so. Wir haben das eben festgestellt, die meisten dieser Entscheidungen, die sind eher schlecht fürs Volk. Das gilt in Friedenszeiten mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Das gilt aber auch, wenn man zum Beispiel in Deutschland sagt, ach, jetzt wird mal die Freiheit am Hindukusch verteidigt.
Ja. Der Einwand gegen Referenden lautet ja auch häufig, Reiche können die Bürger dann ja durch Kampagnen beeinflussen oder direkt kaufen als Wähler, also sagen so, wir kaufen jetzt einfach mal 100.000 Wählerstimmen oder so, stimmen mal so ab, wenn man jetzt an so ein Vermögen wie das von Elon Musk denkt, wäre da ja viel möglich. Hier kommt jetzt McCormick mit einem Vorschlag. Was aber, wenn Eliten erfolgreich von solchen Akten der politischen Korruption abgehalten werden könnten? Also sie zum Beispiel auch nicht solche großen Kampagnen durchführen könnten, die sagen, du musst auf jeden Fall so abstimmen. Er schreibt, hier erweist sich ein weiterer institutioneller Aspekt von prärepräsentativen Demokratien als äußerst faszinierend. Politische Strafprozesse, bei denen die Gerichtsbarkeit vom Volk ausgeht und in deren Rahmen Beamte und Privatpersonen, die der Korruption oder des Verrats angeklagt werden, mit der Todesstrafe rechnen müssen. Und das ist ja wirklich jetzt etwas, was total verblüfft, dass jetzt jemand, der von links argumentiert, plötzlich mit der Todesstrafe da reinkommt und der sich erst sehr auseinandersetzt mit den Vorteilen der liberalen Demokratie und ihren Nachteilen. Und jetzt kommt quasi so etwas Archaisches, möchte man sagen, wie die Todesstrafe ins Spiel. Vielleicht, bevor wir uns da gleich schon kritisch zu positionieren, können wir ja erstmal so ein bisschen darstellen, welche Argumentation McCormick da hat.
Die ist nicht direkt amoralisch, sondern eher sogar sehr moralistisch. Und zwar sagt er, das sei geboten, jedoch nicht aus Rache oder um irgendeiner Gerechtigkeit Genüge zu tun, sondern weil er es für das einzig effektive Mittel hält. Wie gesagt, wir verhalten uns hier nicht positiv dazu, wir tragen das jetzt nur erstmal vor, weil das ja tatsächlich in der Politikwissenschaft jemand ist, der angesehen ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir suchen uns hier mal irgendeinen Verrückten. Er schreibt, während der Vorwahlen der Demokratischen Partei im Jahr 2016 erklärte das Team Clinton öffentlich, dass die logische Folge von Bernie Sanders Präsidentschaftswahlkampf sei, jede dritte Person an der Wall Street zu erschießen. Die Hinrichtung von Bankern, so die Clintons, würde im Rahmen einer progressiven Politik zu nichts führen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Zitat Ende.
Ja, McCormick ist ja jetzt im Zuge dieses Mordes an dem CEO durch den Luigi auch wieder ins Gespräch gekommen, weil man sagt, also da hat jetzt jemand selbst Justiz geübt, aber tatsächlich hat man dann nachher so einen Volkszorn erlebt und ganz viele Leute haben sich zu Wort gemeldet, haben gesagt, diese Reform dieser Krankenkasse und die Politiker, die das möglich gemacht haben, dass überhaupt solche Krankenkassen existieren können, die so etwas machen. Das hat dazu geführt, dass mein Mann kein Geld mehr hatte für die Dialyse und gestorben ist. Das hat dafür geführt und so weiter. Ja, also die haben dann gezeigt, welche realen Effekte das hat. Und da würde jetzt McCormick sagen, das geht nicht, dass man da losrennt mit der Pistole und mal Fakten schafft, Selbstjustiz übt. Aber eigentlich müsste das den Mächtigen, die überhaupt so etwas machen, solche Gesetze durchbringen oder solche Konzerne in dieser Weise steuern, denen müsste eigentlich Angst und Bange gemacht werden durch eine Strafverfolgung, der sie nicht entkommen können. Und deshalb sagt er, also die Todesstrafe ist die einzige Möglichkeit, die Macht der Reichen zu brechen, da jeder von ihnen nur ein Leben hat. Ja, alles andere ist immer noch so eine Möglichkeit, sich rauszukaufen und. Aber naja, beim Leben kann man nicht sagen, ich schicke einen anderen los oder so. Da muss man selbst dran glauben. Er sagt, es kann gar nicht genug betont werden, dass Machiavelli weder Pogromen noch Säuberungsaktionen Vorschub leisten wollte. Er sprach sich vielmehr für die ordentliche Durchführung von gesetzlichen legitimierten Gerichtsverfahren aus. Dann kann man natürlich hier fragen, wann würden solche Prozesse überhaupt geführt werden? McCormick nennt Beispiele, zum Beispiel, wenn Lügen verbreitet werden, um sinnlose Kriege zu initiieren, oder bei Begehen von großen Finanzstraftaten, die zu Finanzkrisen führen und Menschen um ihre Arbeitsplätze oder Ersparnisse bringen. Darüber hinaus plädiert McCormick dann auch interessanterweise für eine Abschaffung der Todesstrafe. Er sagt, momentan treffe die nur die Armen. Also er will sie nur in diesem Bereich beibehalten, weil er sagt, die Reichen haben eine solche Macht, dass man nur mit dieser substanziellen oder existenziellen Angst ihnen irgendwie beikommen können. Deshalb dieses eigenartige Plädoyer für die Todesstrafe.
Ja, das Interessante ist, dass McCormick jetzt ja aber nicht die Klassengesellschaft überwinden will. Also es geht nur darum, mehr Gerechtigkeit und mehr Gleichheit bei der demokratischen Partizipation zu schaffen. Jetzt ist die Frage, erstens natürlich, würde so eine Reform der Demokratie einen radikaleren Klassenkampf ermöglichen? McCormick würde das vermutlich so sehen, mag auch sein, aber ich finde es trotzdem so bemerkenswert, dass er ja trotzdem diese Ungleichheit dann akzeptiert. Also anstatt einfach zu sagen, man hätte gerne eine Gesellschaft der ökonomischen Gleichheit, und dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Also anstatt einfach zu sagen, man ist für eine andere Form des Produzierens und Verteilens und dann ist das alles gar kein Problem mehr, sagt man eigentlich ja quasi, der Reichtum ist okay, selbst die Einflussnahme ist bis zu einem gewissen Grad okay. Schwierig wird es nur, wenn es hochgradig kriminell wird, wenn dann zum Beispiel Leute ihre Jobs verlieren wegen krimineller Bankengeschäfte oder so. Und da muss man halt einfach festhalten, naja, das ist eine ganz schön heikle Grenzziehung. Also wenn man zum Beispiel sagt, jetzt wie bei der Immobilienkrise 2007, 2008, da hat man ja einfach Leute gehabt, die haben gemacht was Legales. Die haben Kredite vergeben und die Kredite, die sie vergeben haben an Leute, die nicht kreditwürdig waren, die konnten sie ja nur vergeben, weil das vorher stark liberalisiert wurde vom Staat. Da kann man jetzt natürlich sagen, oh, was ist mit diesen Politikern, die diese Gesetze gemacht haben? Ja, an die könnte man dann vielleicht ran. Aber die Banker zum Beispiel, die haben ja einfach nur dann gesagt, okay, wir dürfen denen jetzt einen Kredit geben. Und es ist auch zum Beispiel legal, dass wir diese Kredite in Bündel packen und als Finanzprodukte weiterverkaufen. So.
Ja.
Das ist alles vollkommen legal. Und wo da die Grenze zum Betrug ist, ist ja selbst für Gerichte nicht einwandfrei festzustellen, sondern ja, dass da irgendwann kommt da eine Rechtsprechung und die setzt das dann fest, ab wann ist es einfach zu absurd, ab wann muss das jetzt als Betrug gelten, aber da gibt es ja keine objektive Grenze. Und ich finde es bemerkenswert, weil ich durchaus sagen würde, das ist ein Einfallstor für Willkürsprozesse. Und mir kommt das einfach wie ein total unernster Vorschlag vor. Also für mich kommt das wirklich so vor, als wäre das einfach nur so ein Radikalinski-Talking-Point, der nicht umsetzbar ist und der sich dann noch nicht mal mit den herrschenden Verhältnissen wirklich anlegen will. Also all dieser Radikalismus, nur um am Ende zu sagen, aber es ist trotzdem okay, dass die einen arm sind und die anderen Milliarden haben. Das ist doch langweilig.
Ja, es ist in gewisser Weise langweilig, weil man damit vielleicht den Reichen etwas Angst einjagen kann, dass sie manches nicht tun. Aber auf legalem Wege lässt sich ja ohne weiteres ganz viel machen. Also man muss ja gar nicht Cum-Ex-Geschäfte oder so anstreben, die auch in einer Grauzone zum Teil zumindest stattgefunden haben. Aber nehmen wir mal an, die wären völlig illegal, alles wäre da illegal. Auch ohne diese Geschäfte kommt man ja trotzdem in dieser Gesellschaft zu Geld und kann super reich werden und kann Macht kann Einfluss nehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eine sehr amerikanische Perspektive. Dort sind die Wahlkämpfe natürlich sehr stark von großen Geldern abhängig. Wir sehen jetzt mit dieser Zuspitzung mit Trump und Musk, wie sehr plötzlich der Reichtum über die Willensbildung auch entscheiden kann, wenn eben die ganze Plattform X auch noch Elon Musk gehört und all das. Und die Frage ist aber dann natürlich, ab wann spricht man dann wirklich davon, dass man jetzt einen Prozess anstreben sollte? Ja? Also das ist ja eine Frage, die kartellrechtlich oder so auch zu klären wäre. Und da so das Volksgemüt drüber entscheiden lassen, führt ja eher in die Barbarei, würde ich dann doch sagen. Also ich finde es auch falsch, wenn Liberale so eine negative Ansicht über die Bürger haben und alle sagen, ja, zu dumm für die Demokratie und so, das finde ich nicht richtig. Mhm. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht einfach so aus einem Empfinden heraus sagen, also die Banker haben es aber wirklich jetzt so weit getrieben, wenn man eigentlich gar keine Ahnung davon hat, wie diese Prozesse stattfinden. Also wenn man jetzt einem normalen Menschen auf der Straße erklärt, was ein Leerverkauf ist, dann sagen die, ja, ist alles Lug und Betrug, aber das ist nun jetzt nicht Lug und Betrug, das ist auch okay, dass es Leerverkäufe gibt. Wir haben ja hier schon über Shortseller und sowas des Öfteren im Podcast gesprochen. Und da sehe ich auch das große Problem zum einen. Zum anderen bin ich mir auch nicht sicher, was denn damit gewonnen wird. Also man glaubt dann, bestimmte Exzesse unterbinden zu können, hat aber ja zugleich dann damit noch einmal die bestehende Ordnung eigentlich legitimiert, indem man sagt, ja, aber diese Ungleichheit, also wie im alten Athen oder so, die ist schon okay. Es muss nur immer so ein Ausgleich geschaffen werden, dass es nicht überhand
man nimmt. Man muss ein Mitspracherecht haben. Also eigentlich ist es ja quasi das Mitspracherecht. Man akzeptiert die Klassenungleichheit, aber es braucht dann ein Mitspracherecht. Und das heißt ja aber natürlich, dass dann einfach nur die Partizipation ein bisschen stärker wird. Das, was diese Gesellschaft aber ausmacht, nämlich dass sie kapitalistisch ist, wird nicht abgeschafft. Und das finde ich auch immer, wir haben auch öfter schon Mails bekommen, wie stehen wir zu Losverfahren und direkter Demokratie, dass quasi Parlamente sich nicht mehr zusammensetzen durch Wahlen, sondern dass da Leute reingewählt werden, all solche Dinge. Und da würde ich halt sagen, naja, wenn das Grundgesetz Kapitalismus vorschreibt und man ist in einem Staat in Konkurrenz zu anderen Staaten, dann kann man da auch, wenn die Leute reingewählt werden, müssen die ja trotzdem dasselbe verwalten. Und deshalb können die davon nicht einfach abstrahieren. Man kann jetzt sagen, ja, die sind sicherlich für eine sozialere Politik dann zu haben, die normalen Bürger. Aber trotzdem ist das, was da reguliert wird, was das für ein Staat ist, das ändert sich ja dadurch nicht. Und anstatt also das zu ändern, anstatt zu sagen, wir machen jetzt Gesellschaft anders, wir produzieren jetzt anders und meinetwegen auch insgesamt wird anders Politik gemacht, wird das partizipativer. Anstatt all das so als Gesamtpaket aufzumachen, wird der Kapitalismus stehen gelassen. Aber man hat dann so eine scheinradikale Forderung, von der man eh weiß, die wird niemals umgesetzt. Die müsste ja nämlich von denen umgesetzt werden, die jetzt gerade an der Macht sind. Also ohne, dass die das beschließen, gibt es ja keine...
Also er würde ja sagen, durch den Populismus kommen dann Akteure an die Macht, die genau diese Demokratisierung dann umsetzen. Weil sie dann vom Wähler die Macht haben. Das ist dann so noch einmal um die Ecke gedacht. Also ich bin ja durchaus für Reformvorschläge und Optimierung von demokratischen Verfahren zu haben.
Ja, ja, ich würde auch sagen,
es ist ein totales Problem, dass wir nur so ein Akademikerparlament haben und die meisten sind auch noch Juristen. Das sehe ich schon als ein Problem auch an.
Ich will gar nichts gegen sowas jetzt sagen und ich will auch mal sagen, Also mir ist halt ein normaler Sozialdemokrat, der seinen Job ernst nimmt, lieber als das hier. Weil ich muss ehrlich sein, jetzt zum Beispiel irgendwie überlegen, könnte man durch die Drohung einer Todesstrafe Healthcare-CEOs irgendwie gängeln. Das ist so doof, finde ich. Man kann doch einfach stattdessen sagen, okay, könnte man in den USA nicht einfach wie in Europa oder wie in Deutschland meinetwegen ein öffentlich, also aus quasi den Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsbeiträgen der Bürger finanziertes System aufbauen, das transparent vom Staat kontrolliert wird und so weiter. Und ja, das könnte man. Also das ist, liegt ja alles im Bereich des Möglichen. Also es gibt ja ganz konkrete Politiken, die man umsetzen könnte. Und da muss man nicht irgendwelche CEOs gängeln für und denen die Pistole an die Stirn halten, sondern man kann einfach sagen, ab jetzt ist das mit dem Geschäfte machen, mit der Krankenversicherung in dieser Form wie bislang nicht mehr möglich. Das wird einfach abgeschafft, diese Praxis. Der Staat übernimmt es jetzt, organisiert es jetzt fertig. Wäre möglich. Und stattdessen, und das wäre wirklich etwas, was den Leuten hilft, stattdessen ist hier dieser Scheinradikalismus. Ja, mag sein, dass die Gesundheitsfirmen oder dass die Krankenversicherer in den USA ein paar Schweinereien dafür sein lassen würden. Und trotzdem bliebe doch zum Beispiel die Ungleichheit. Könnten sich viele die eine Behandlung leisten und die andere eine viel bessere. All das würde ja bestehen bleiben. Ich finde, das ist wirklich ein ganz alberner Scheinradikalismus, der sich mit der Politik nicht, mit der Ökonomie nicht richtig anlegen mag, auch wenn man da bemängelt, oh, die Reichen haben so viel Einfluss.
Für mich sind noch ein paar Aspekte wichtig. Also zunächst mal bin ich grundsätzlich gegen die Todesstrafe, da ich der Ansicht bin, dass sich nicht einer über das Leben eines anderen erheben sollte. Zweitens gäbe es als Argument den Irrtum, und das ist eben nicht rückgängig zu machen, wie man nun weiß. Und dann gäbe es noch weitere Punkte, aber wir machen jetzt hier nicht eine Ethikdiskussion, aber das wären erstmal für mich die ersten beiden, die mir in den Sinn kommen, warum ich da dagegen bin. Und ich habe auch darüber nachgedacht und dachte, nee, es stimmt auch nicht so ganz. Also es kommt ja jetzt diese Serie, die Affäre Cum-Ex.
Ja.
Und diese Rechtsanwälte, die diese Cum-Ex-Geschäfte da einfädeln mit Bankern zusammen und irgendwelchen Investoren, die haben schon alle Schiss, ins Gefängnis zu kommen. Und wir haben ja prominente Leute erlebt, die wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gekommen sind. Fußballmanager und so weiter. Köche, Fernsehköche. Und das ist schon hart, ne? Also ich meine, ich habe jetzt kein Mitleid mit denen, aber wenn man so ein paar Jahre mal verknackt wird, das ist nicht ohne. Und deswegen haben auch zu Recht viele Leute Angst, irgendwelche illegalen Steuersachen zu machen, weil sie denken, okay, da ist kein Spaß mit zu machen mit dem Staat. Und das könnte in meinen Augen auch noch viel harscher verfolgt werden. Und ja, da gibt es 1000 Lücken und so. Und darüber können wir gerne diskutieren, wie wir die schließen. Aber ich finde einfach, dass diese Todesstrafenandrohung mir nicht schlüssig als einziges Mittel nur erscheint, sondern ich würde sagen, also jemandem zu sagen, wir können dich ein paar Jahre lang wegsperren, das kriegt er ja auch nicht mehr wieder, diese Jahre, sorgt schon für erheblich viel Angst. Also das ist ja eher das Problem, hat man die Handhabe über die Sachen. Und da sind wir aber wieder in einer internationalen Verpflichtung. Wenn jetzt Apple irgendwelche Steuern in der EU prellt durch irgendwelche Konstrukte, ja, dann wird das schwierig, an die entsprechenden Verantwortlichen ranzukommen von Seiten der EU. Aber jeder Staat kann für die Leute, die in seinem Terrain leben, ja durchaus da eine Handhabe haben und kann da rigoros vorgehen. Und Steuern zu hinterziehen ist nun wirklich kein Kavaliersdelikt, bei dem der Staat ein Auge zudrückt. Also das wäre mir jedenfalls neu. Ich würde sagen, das kann man besser noch handhaben. Und ja, tendenziell gibt es viele Schlupflöcher für reiche Leute. Aber so der richtige Steuerbetrug ist nicht was, wo der Staat sagt, naja, macht nichts, wird das nächste Mal besser. Sondern dann stehen die ja schon mit einer großen Truppe an Polizisten morgens vor deiner Haustür.
Ja, also mir scheint das wirklich, wie gesagt, wie so ein Pseudoradikalismus, um eigentlich die Ökonomie nicht antasten zu müssen. Und das ist irgendwie was, was ich immer wieder so erlebe, dass die Menschen sich einfach nicht grundsätzlich mit dem Wirtschaftssystem befassen wollen, sondern sich 100.000 technische Lösungen für mehr Partizipation, für mehr bürgernahe, volksnahe Politik und sowas ausdenken. Also dass man immer so sich da ganz viel ausmalt, wie man das alles anders machen könnte, anstatt einfach nur zu sagen, wie wär's mal mit einer klassenfreien Gesellschaft? Ja, also das so, was auf der Hand liegt, wird nicht genommen, sondern man sagt dann, nee, also die Klassengesellschaft, die akzeptieren wir schon, aber vielleicht muss man gucken, dass da noch ab und zu einer per Losverfahren reinkommt. Und ja, also mich begeistert das nicht sonderlich. Ich muss ehrlich sagen, da fand ich dann Anjoli und Gegenstandpunkt als Demokratietheorien rückblickend deutlich befriedigender.
Ja, oder auch Charles Lindblom, der uns gezeigt hat, wie der Markt so als Gefängnis eigentlich uns erscheint, auch weil da eben die Wirtschaft, die Privatwirtschaft nicht demokratisch organisiert ist und dass er die Privatwirtschaft eben solche Handhabe da hat, Krisen quasi entstehen zu lassen. Und dann ist die Politik gezwungen, irgendwie zu handeln und hat es dann nicht mehr das Zepter in der Hand. Wir werden aber an solchen Theorien zur Demokratie und zur Wirtschaft, denke ich, dranbleiben.
Und wir können noch mal darauf hinweisen, ich war gestern quasi in der Höhle der Löwen. Ich war bei Hart aber fair. Und wer das noch nicht gesehen hat und sich mal anderthalb Stunden gute Unterhaltung geben will, der kann sich das anschauen.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!